Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
8 Uhr, Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Lage im AKW Fukushima ist außer Kontrolle. Die Strahlungswerte erreichen neue Höchstwerte, zu viel für die Arbeiter dort. In Tokio verfolgen die Menschen die Meldung mit Besorgnis, Panik gibt's aber noch keine. Und das 23-köpfige Schweizer Rettungsteam des Katastrophenhilfskorps verlässt das Schadensgebiet. Nach weiteren Feuern an zwei Reaktoren mussten sich die Arbeiter zeitweise aus dem Kraftwerk Fukushima zurückziehen. Ein Löscheinsatz war zunächst nahezu unmöglich, der Brand schwelte für Stunden weiter. Daniel Voll fasst die Lage zusammen.
Grund für den Rückzug der Techniker vom Gelände des Atomkraftwerkes ist die Strahlenbelastung. Nach Angaben der japanischen Regierung hat sie sich im Vergleich zu gestern mehr als verdoppelt. In der Zwischenzeit sind die Strahlenwerte zwar wieder etwas zurückgegangen, ob die Arbeiter jedoch wieder aufs Werkgelände zurück können, ist ungewiss. In einem der Reaktoren ist offenbar erneut ein Brand ausgebrochen, er sei inzwischen aber von selbst ausgegangen, melden die Behörden. Allerdings wird weiter Rauch gemeldet. Die hohen Strahlenwerte haben vor allem bei Ausländern einen Exodus ausgelöst. Ausländische Botschaften raten ihren Bürgern, Japan zu verlassen oder nach Süden Richtung Osaka auszuweichen. Und ausländische Rettungsteams brechen ihre Hilfsaktionen im Krisengebiet ab. Darunter auch die Teams aus Deutschland und der Schweiz. Dagegen hofft Japan weiter auf technische und logistische Unterstützung aus dem Ausland. Um die Lage im Kernkraftwerk Fukushima 1 wieder unter Kontrolle zu bringen, hat die Regierung um zusätzliche Truppen aus den USA gebeten. Und Südkorea soll über 50 Tonnen Bohr schicken, mit denen die Techniker das Kühlwasser in den Reaktoren stabilisieren wollen. Südkorea soll auch Benzin, Diesel und Kerosin nach Japan liefern. Denn nach dem Erdbeben haben in Japan zahlreiche Raffinerien den Betrieb eingestellt und Treibstoff ist knapp geworden.
Was bedeuten diese jüngsten Entwicklungen und vor allem, wie gefährlich ist die Strahlenbelastung für Japans Bevölkerung? Antworten gibt's gleich hier nach weiteren Nachrichten. Den Überblick hat Andrea Jost.
Ägypten löst den gefürchteten Inlandgeheimdienst sofort auf. Das hat der Militärrat beschlossen, der Ägypten zurzeit regiert. Damit erfüllt der Rat eine der Hauptforderungen der Demokratiebewegung. Der Inlandgeheimdienst galt als einer der Pfeiler des Herrschaftssystems von Präsident Mubarak. Seine Agenten folterten politische Gegner und fälschten Wahlen. Libyens Regierungstruppen wollen innerhalb der nächsten Tage alle Städte zurückerobern, die noch von Aufständischen kontrolliert werden. Von Benghazi im Osten des Landes werden schwere Artillerieangriffe gemeldet. Die Stadt ist das Zentrum der Aufständischen. In Bahrain am Persischen Golf sind Soldaten mit Panzern auf den zentralen Platz der Hauptstadt Manama gefahren. Sie sprühten Tränengas gegen rund 500 Demonstranten, die auf dem Platz kampierten. Am Montag waren 1000 Soldaten aus Saudi-Arabien in Bahrain einmarschiert und die Arabischen Emirate schickten 500 Polizisten. Sie sollen der bedrängten Herrscherfamilie beistehen. In der syrischen Hauptstadt Damaskus ist eine kleine Gruppe von Regierungsgegnern für mehr Demokratie auf die Straße gegangen. Laut Augenzeugen wurden die 50 Personen von Regierungsanhängern angegriffen. Die Schifffahrt in der Ostsee kämpft seit Wochen gegen den härtesten Winter seit 25 Jahren. Im zugefrorenen finnischen Meerbusen stecken rund 100 Frachter- und Passagierschiffe fest. 10 Eisbrecher sind im Einsatz. Das Eis ist stellenweise mehr als einen Meter dick. Sturmwinde haben das Eis bis zu 20 Metern Höhe aufgeschoben. In der Eishockey-Meisterschaft haben sich in der ersten Runde der Playoff-Halbfinals die Heimmannschaften durchgesetzt. Davos gewann gegen Zug 3:1 und Kloten bezwang Bern 4:1. In der ersten Runde im Play-Out-Final verlor Rapperswil-Jona gegen Ambri 1:2. In der Fußball-Champions League haben sich Inter Mailand und Manchester United für die Viertelfinals qualifiziert. Inter gewann in München 3:2 und Man U bezwang Olympique Marseille 2:1. Die Börse von Tokio machte heute einen Teil der Panikverkäufe gut. Nach einem Verlust von insgesamt fast 17% am Montag und Dienstag schloss der Nikkei-Index jetzt wieder im Plus bei 9.094 Punkten. Das ist eine Zunahme von 5,7%. Die japanische Notenbank stützte auch heute das Finanzsystem und stellte noch einmal rund 40 Milliarden Franken bereit. Die weiteren Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.855 Punkten, minus 1,2%. Der Dollar wird zu 91,73 gehandelt, der Euro zu einem Franken 28,29 beziehungsweise zu einem Dollar 39,87. Das Wetter heute Mittwoch, meist bewölkt und Regen, im Süden ganztags, im Norden gegen Abend. Im Süden Schnee bis 1300 Meter. Temperatur 10 bis 15 Grad.
Sie hören DRS 1, DRS 4 News und die DRS Musikwelle. Es ist 8.06 Uhr. Zu unserem Schwerpunkt Japan. Die Lage im Katastrophen-AKW Fukushima ist offenbar nicht mehr zu kontrollieren. Die Strahlenbelastung rund ums AKW ist dramatisch angestiegen. Bis zu 1000 Millisievert pro Stunde wurden gemessen. Ich fragte heute früh unseren Wissenschaftsredaktor Christian Heuss, was dieser Wert bedeute.
Eine Strahlendosis von 1000 Millisievert pro Stunde, wie sie heute zeitweise auf dem Gelände von Fukushima gemessen wurde, das ist eine erschreckend hohe Dosis an Radioaktivität. Wenn ein Mensch sich 15 Minuten einer solchen Strahlung aussetzt, wird er bereits strahlenkrank, reagiert mit Übelkeit, Erbrechen und starkem Kopfweh. Arbeiter, die eine solche Dosis Strahlung erhalten, müssten eigentlich sofort medizinische Hilfe erhalten und dürften auch keine weiteren Arbeiten mehr durchführen. Zeitweise wurden denn ja auch sämtliche der 50 verbliebenen Mitarbeiter in die Schutzbunker des Kraftwerks zurückbeordert, eben wegen dieser großen Belastung.
Aber eben, was heißt denn das, wenn die Strahlung mittlerweile so hoch ist, dass zwischenzeitlich die Arbeiter das Gelände nicht mehr betreten dürfen, wie es der Fall war? Wer kontrolliert dann eigentlich in einem solchen Fall dieses AKW?
Es ist zum einen unbekannt, ob der Kontrollraum mit all den Steuerungen, ob der speziell vor Radioaktivität geschützt ist. Es gibt Atomkraftwerke, wo das Kraftwerk so ausgelegt ist. Und da könnte man sich in relativer Sicherheit befinden und gewisse Steuerungen aus der Distanz durchgeführt werden. Es gibt aber auch einen eigentlichen Schutzbunker auf dem Gelände und dort warten die Arbeiter jeweils auf ihre Arbeitseinsätze, werden dann nur für wenige Minuten in die Gefahrenzone geschickt für die gerade notwendigsten Maßnahmen.
Aber für diese Arbeiter ist die Situation sehr gefährlich.
Für die Arbeiter ist die Situation sehr gefährlich und ich glaube, man kann sich auch wirklich fragen, ob man da noch von Kontrolle sprechen kann. Es sind extrem schwierige Verhältnisse.
Diese dramatisch hohe Strahlenbelastung, von denen wir eingangs gesprochen haben, die zumindest zeitweise erreicht worden ist, was heißt denn das für die Millionenmetropole Tokio? Die ist ja 240 Kilometer von diesem AKW Fukushima entfernt. Was heißt das für die Strahlenbelastung in der Millionenmetropole Tokio?
Also im Moment gibt es keine offiziellen Zahlen über lokale Strahlenwerte in der Region, aber die gute Nachricht ist vielleicht, dass der Wind gestern Abend gedreht hat und nun Richtung Pazifik und damit von Tokio wegwindet und damit Radioaktivität eigentlich Richtung aufs Meer hinausgetragen und nicht gegen diese großen Städte wie Tokio getragen wird. Allerdings sagen Meteorologen, dass möglicherweise am Donnerstag Regenfälle drohen und das könnte die Situation weiter verschlimmern, weil dann radioaktive Partikel aus der Atmosphäre auf den Grund fallen könnten.
Christian Heuss von unserer Wissenschaftsredaktion. Die jüngsten Meldungen aus Japan machen Angst. Wie geht die Bevölkerung damit um? Etwa in der Stadt Osaka, gut 560 Kilometer vom Katastrophen-AKW Fukushima entfernt. Das habe ich heute vor der Sendung den Journalisten Martin Fritz gefragt. Er ist im Moment in Osaka.
Hier in Osaka geht das Geschäftsleben ganz normal vonstatten. Also in der Stadt ist ganz normale auch Einkaufstätigkeit. Also es ist ein großer Kontrast zu Tokio. In Tokio haben wir im Prinzip die Lage, dass zwar immer noch sehr viele Angestellte ganz normal an ihre Arbeitsplätze fahren, aber viele andere Japaner verzichten auf Einkaufsfahrten in die Stadt. Das heißt, Tokio ist vergleichsweise leer, verglichen mit normalen Umständen. Aber insgesamt gibt es keinen Massenexodus oder so etwas. Das ist auch nicht vorstellbar, dass über 30 Millionen Menschen den Großraum Tokio verlassen würden.
Also das Alltagsleben, das geht ganz normal weiter.
Natürlich verfolgt das ganze Land die Nachrichten aus dem Norden und was da vor sich geht. Es gibt auch eine Menge Solidarität und auf den sozialen Netzwerken und auch in den Zeitungen wird darüber viel berichtet. Das Geschäftsleben und der normale Alltag geht weiter.
Sie haben eben gestern Tokio verlassen, wie andere Ausländer auch. Sie haben gesagt, Massenexodus ist nicht zu beobachten, aber diese Flüchtlingsbewegung, sage ich jetzt mal, die gehen weiter.
Es gibt natürlich aus der Umgebung des Kernkraftwerkes Leute, die da jetzt weg wollen und auch sich Richtung Süden, Richtung Tokio bewegen. Aber Tatsache ist erstmal, dass wir ja nicht so hohe radioaktive Belastungen haben, dass es irgendwie zwingend notwendig wäre, aus dem Großraum Tokio wegzugehen. Also das Einzige ist halt eben, dass das wie so eine Art nukleares Damoklesschwert ist und man nicht weiß, wie sich das entwickelt.
Nebst dieser Atomkatastrophe gehen ja die Opfer der Erdbeben und des Tsunami fast vergessen. Wie gehen denn die Rettungsarbeiten in diesem Katastrophengebiet im Norden Japans voran?
Ja, das ist eben auch nur sehr langsam der Fall. Dort ist das Wetter sehr kalt und schlecht und die Leute haben jetzt schon seit Freitag keinen Strom mehr. Es gibt nicht genug Kerosin, das man heizen kann. Wenn jetzt irgendwelche anderen übrig gebliebenen Materialien, die bei den Tsunami-Wellen zerstört wurden, alles, was irgendwie brennen kann, wird verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Es gibt in einigen Gebieten nicht mehr genug zu essen. Das berichten Reporter, die dort vor Ort sind. Und die Regierung hat vorhin gesagt, sie will jetzt auch die nationale Reisreserve anbrechen und diesen Reis verteilen und möglichst schnell in diese Gebiete bringen.
Martin Fritz über die Situation im Norden. Dort im Katastrophengebiet ist seit dem Wochenende auch ein Schweizer Rettungsteam mit Suchhunden im Einsatz, in einem Gebiet rund 150 Kilometer vom AKW Fukushima entfernt. Doch ist ein Einsatz überhaupt noch möglich angesichts der steigenden Strahlenbelastung? Das fragte Simon Loy Toni Frisch, den Chef des Corps für humanitäre Hilfe.
Die Rettungsgruppe, das Team im Norden, hat heute noch gearbeitet und hat nun die Ortungsarbeiten eingestellt und ist daran, sich nun nach Norden auf die amerikanische Militärbasis zu verschieben. Das war möglich, und zwar in Absprache mit den Japanern, in Absprache mit den Kollegen aus Australien und Neuseeland. Die Deutschen sind schon gestern abgezogen. Und die Japaner haben mittlerweile mit großer Anzahl und auch gut ausgerüstet mit Fahrzeugen und Geräten und so weiter die Arbeit übernommen, sodass das der richtige Zeitpunkt ist. Das ist auch abgesprochen mit der UNO, also absolut koordiniert.
Das heißt, es braucht die Schweizer schlicht und einfach nicht mehr zum jetzigen Zeitpunkt?
Es ist, von Anfang an war es für mich klar und ich habe das auch so kommuniziert. Die Chance, Überlebende zu orten oder eben gar zu retten, ist äußerst gering. Denn wir haben beurteilt, dass es relativ wenig Gebäudeschäden gibt. Also relativ angesichts dieser gewaltigen Katastrophe, dieses Erdbebens. Aber wir haben angenommen, dass wir vor allem auch in dem Gebiet orten müssen, wo der Tsunami zugeschlagen hat. Und dort ist die Überlebenschance noch einmal geringer. Wir haben etwas ganz Wichtiges erfüllt. Wir waren sehr schnell vor Ort. Wir waren eigentlich die Ersten, die da mit den Ortungen systematisch beginnen konnten. Und nun können sich die Japaner, die sich organisiert haben, das übernehmen.
Bestand denn jemals eine Gefahr für das Schweizer Rettungsteam bezüglich Verstrahlung?
Ja, eine Gefahr kann man nicht ausschließen. Wir haben versucht, die Gebiete, die evakuiert waren, zu meiden. Wir haben auch einen Begleiter gehabt aus Japan. Die Leute sind gut ausgerüstet. Wir haben ja verschiedene Strahlenexperten im Team in Tokio in der Botschaft und im Team selber auch. Die Leute sind ausgerüstet mit Dosimeter, mit Messgeräten. Wir haben auch das Nötige sonst für die Ausrüstung getan, sodass wir einfach wirklich alle vorsorglichen Maßnahmen getroffen haben, um unser Team zu schützen. So gesehen bestand eine gewisse Gefahr latent, wie es für alle Bewohner auch in der Umgebung der AKWs war. Aber sonst einer zusätzlichen Gefahr waren sie nicht ausgesetzt.
Sagt Toni Frisch. Mehr zur Lage in Japan gibt's laufend auf dem Informationssender von Schweizer Radio DRS auf DRS 4 News, ebenso in den Nachrichten und im Internet auf drs.ch. DRS 1 sendet zwischen 9 und 11 Uhr die Sendung Treffpunkt zum Thema. Hörerinnen und Hörer haben die Möglichkeit, Spezialisten Fragen zu stellen zu Themen wie Strahlung, Gesundheit und Umwelt. Und nun nach Ägypten. Die Generäle in Kairo erfüllen eine wichtige Forderung der Opposition. Sie lösen den berüchtigten Inlandgeheimdienst auf, der dem Mubarak-Regime jahrzehntelang gedient und dabei die Menschenrechte verletzt hat. Ersetzen soll den Repressionsapparat nun eine kleinere Behörde. Irin Meyer.
Auf diese Nachricht haben viele in Ägypten gewartet. Rund 5 Wochen nach dem Sturz von Hosni Mubarak ist es nun soweit. Der berüchtigte Inlandgeheimdienst wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Damit bricht ein weiterer Pfeiler des alten Regimes weg, quasi der repressivste Arm der Mubarak-Herrschaft. Beamte, Agenten und Informanten der Staatssicherheit unterwanderten politische Gruppen, folterten und verfolgten politische Gegner, unbescholtene Bürger und fälschten Wahlen zugunsten der Regierungspartei NDP. Und im Auftrag von Hosni Mubarak versuchten sie gemeinsam mit der Polizei, den Aufstand niederzuschlagen. Man geht davon aus, dass der Geheimdienst mindestens 100.000 Angestellte hatte. Nun soll er durch eine viel kleinere Behörde ersetzt werden, durch eine sogenannte nationale Sicherheitsagentur. Und sie solle nur noch die klassischen Aufgaben des Verfassungsschutzes und der Terrorabwehr wahrnehmen, sagte Innenminister al-Issaoui und fügte an, die Posten in der neuen Behörde würden in den nächsten Tagen besetzt.
Soweit Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Und soweit ihr Informationspaket zur Wochenmitte heute Morgen. Verantwortlich ist Matthias Heim, im Studio für Sie Nicole Frank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.